Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich hoffe, Sie können mich alle verstehen und auch gleich sehen, was ich Ihnen mitgebracht habe, nämlich eine ziemlich ausführliche PowerPoint-Präsentation, die ich im Vortrag jetzt nur ganz kursorisch erläutern kann. Wir haben aber dafür auch Zeit für die Diskussion und ich freue mich jedenfalls, dass wir dann auch ins Gespräch kommen. Beispieltexte, die jetzt hier gerade rumlaufen, das bitte ich Sie gut zu verwahren, weil ich denke, das ist mir ein wichtiger Einstieg in unsere Arbeit. Ich Ihnen daran auch etwas zeigen möchte. Es geht um eine Aufgabe, wie man sie natürlich im Vorschulalter, in dem Kinder bekanntlich noch nicht schreiben können oder nur sehr eingeschränkt etwas schreiben können, nämlich das Weitererzählen einer Geschichte. Diese Geschichte, für alle gleich, bricht an ihrem Höhepunkt ab. Der Ball, die Kinder spielen Ball und sie können sich, ist nicht sehr einfallsreich, aber. Also diese Geschichte hört an ihrem Höhepunkt auf, bricht ab und die Kinder sollen sie zu Ende erzählen. Und diese vier, es sind Mädchen, die wurden auch alle, wie man das damals machte, mit einem schichtneutralen und sprachfreien Intelligenztest getestet, also es gab keine kognitiven Unterschiede, haben vier Lösungen gefunden, die Geschichte weiterzuerzählen. Und da bitte ich Sie mal gerade drauf zu schauen. Und dann kommt die Geschichte von Petra. Vielleicht überfliegen Sie den Text nur kurz. Das zweite Beispiel stammt von Bettina. Das dritte und vierte Beispiel, die, wie Sie sehen, auch deutlich kürzer sind, stammt von Carola und Dina. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese vier Kinder habe ich natürlich nicht zufällig ausgewählt. Ich nehme nur das vorweg, dass zwei dieser Kinder aus sehr behüteten Akademikerhaushalten stammen und zwei andere aus der, wie man früher sehr ungeschützt sagte, heute ist man damit sehr viel vorsichtiger. Früher sagten wir aus der Unterschicht. Wir haben damals in unserer Studienzeit eine Kindergruppe in einem Obdachlosenasyl betreut und da stammen die beiden anderen Kinder her. Mag sich jemand äußern oder auch was Positives sagen? Einmal vom defizitären Blick weg zu den positiven Kennzeichen, zu dem, was Kinder können, was ihnen gut gelingt.
Der Sachverhalt ist angekündigt dargestellt von allen Kindern, also unabhängig der Sprache. Also das, was inhaltlich rüberkommen soll, ist angekündigt.
Richtig, ja, vielen Dank. Das ist schon mal ein erster positiver Punkt. Die Arten und Weisen, wie Kinder das machen, die sind natürlich sehr unterschiedlich. Und jetzt ist meine Bitte, weil ich möchte gerne den Blick auf uns selbst richten, wenn wir Sprache, wir müssen natürlich unterscheiden, das ist der wichtigste grundlegende Punkt zwischen Beschreibung und Bewertung. Wenn wir bewerten, und wir bewerten sehr oft auch unbewusst, muss man sich über die Kriterien klar werden. In welcher Hinsicht ist ein Text vielleicht dann besser oder schlechter als ein anderer? Dann sehen Sie eigentlich, dass mein Fazit ist, schon mal vorweg gesagt, Sprache kann nicht aus linguistischer Sicht nicht verarmen. Und wir unterscheiden auch natürlich nicht zwischen arm und reich, sondern Sprache ist im Wandel begriffen, das ist für Sie heute sicher auch nichts Neues mehr. Aber den Wandel kann ich bewerten. Ja, wir haben eben die Jugendwörter des Jahres gesehen oder vielmehr der letzten Jahre. Gewählt wurde Ehrenmann und Ehrenfrau. Ich hätte da nie dazu getippt. Unser Eins wird ja immer befragt, was halten Sie davon? Und wir sagen eigentlich Stereotyp und das sage ich jetzt gerne auch hier, das ist eine Verkaufsmasche eines Verlags, damit man dann die neuesten Jugendwörter des Jahres sich auch wieder kauft. Und wir haben Jugendliche dazu befragt, die gesagt haben, also das ist wirklich, die verstehen gar nichts von unserer Sprache und das machen die nur, um damit anzugeben und Geld damit zu verdienen. Und das möchte ich hier auch so unkommentiert stehen lassen. Okay, ich war beim Sprachwandel. Ich habe mal hier drei Beispiele. die uns nicht so ganz bewusst sind und sind oft Anglizismen, sind uns bewusst, weil sie dann neu sind im Deutschen, aber etwa den Bedeutungswandel des Wortes Fräulein, außer man ruft eine Oberin, sagt man eigentlich auch nicht, eine Bedienung, eine weibliche Bedienung im Restaurant. Aber Sie sehen schon, oft muss man sehr präzise umschreiben. Man kann nicht, es gibt sozusagen keine Bedeutungsäquivalente, sondern man muss sich sehr anstrengen, um die Bedeutung verbalisieren, die ich mit einem Wort verbinde. Entschuldigung, mein Lieblingsbeispiel ist shoppen. Habe ich oft mit Studentinnen und Studenten diskutiert, shoppen ist nicht einkaufen. Vielleicht, wenn das Gedächtnis noch ein bisschen länger reicht, könnte man sagen, früher sagte man im Deutschen Einkaufsbummel. Das trifft es schon eher. Ich will mich da nicht festreden, Entschuldigung, sonst komme ich mit der Zeit gar nicht hin. Tussi muss mir ja nicht gefallen, aber es hat sich eingebürgert und alle die jugendsprachlichen Ausdrücke, die wir herausgefunden haben, stehen im Grunde schon im Duden. Nicht immer mehr mit dem Siglen jugendsprachlich, sondern zum Teil eben schon allgemeingebräuchlich. Und das Hallo, das ist eines meiner weiteren Lieblingsbeispiele. Wie oft sagen Sie am Tage oder auch abends Hallo? Und nicht etwa das, wenn Sie so wollen, ich wollte es eigentlich nicht zitieren, aber was auch ein Reichtum ist, die tageszeitlichen Differenzierungen im Deutschen, die es nicht in jeder Sprache gibt, in vielen europäischen Sprachen sowieso, aber eben nicht in allen. Wann sagt man nochmal Guten Morgen, Frau oder Herr, wenn man den Namen weiß, sogar noch mit Name, Titel wollen wir nicht mehr haben. Das ist auch ein Punkt von Sprachwandel. Ja, Sprachwandel muss uns nicht gefallen. Wir können ihn aber auch nicht aufhalten. Also da hört der Einfluss des Einzelnen oder der Einzelnen auf. Was wir aber können, ist, unseren eigenen Sprachgebrauch so zu gestalten, dass er meint, dass er zu uns passe. Zu mir passt beispielsweise der Ausdruck geil nicht, obwohl wir so viel darüber gearbeitet haben, ich gebrauche ihn nicht. Also das ist das, was wir machen können. Den Studierenden sage ich immer, ihr seid die Meister eures Sprachgebrauchs, da habt ihr Einfluss drauf, aber Sprachwandel also gegen den anzukämpfen, gegen etwa die vielen Anglizismen, die man ja auch nicht immer nur negativ beurteilen muss, wie ich am Beispiel shoppen zeigen wollte, das ist sinnlos. Aber wir sollten uns über unsere eigenen Sprachbewertungen klar werden und dann auch nach den Folgen schauen, wenn wir jemanden, der vielleicht Dialekt redet, als Trampel vom Lande oder Ähnliches bezeichnen. Das gibt es alles noch. Ich rede aber hier natürlich von der sogenannten Laienlinguistik, also den sprachlichen Erkenntnissen in der Öffentlichkeit, die keine linguistische Schulung durchlaufen haben. So. Und dass wir hier keine Beispiele für eine arme Sprache haben von den Fehlvorschulkindern, das möchte ich nur sehr deutlich unterstreichen. Wir haben hier sehr verschiedene individuelle Lösungen. Wir können jetzt etwa gucken, wer spricht am standardsprachlichsten? Wo gibt es Grammatikfehler? Wenn Sie mal suchen, finden Sie das sofort auch. Jetzt nehme ich mal andere Kriterien, weil meistens achtet man auf Satzbau und Wortschatz, nicht? Also wer hat besonders eindrucksvolle Adjektive gebraucht? Dann kann ich auch stilistisch fragen, wer hat spannend erzählt? Ist schwer bei Weitererzählungen, wo der Clou schon sozusagen passiert ist. Aber man kann auch fragen, wer hat flüssig erzählt? Wer hat Gedankenpausen eingelegt? Das sind alles sozusagen Kriterien, die nicht zu einem besser oder schlechter führen, sondern zu einem, ja, anders. Man kann natürlich auch fragen, wer hat zusammenhängend erzählt? Das ist ein wichtiges Kriterium für die Textlinguistik, also die sich mit größeren sprachlichen Einheiten beschäftigt, also den Zusammenhang verdeutlicht. Natürlich müssen wir die Einschränkung machen, was können wir verlangen schon von Kindern auf der Sprachentwicklungsstufe. Wir wissen, dass da noch nicht viel an Subordination, also an unterordnenden Konjunktionen, komplexerem Satzbau und so weiter vorhanden ist. Wir können etwa auch fragen, welche Perspektive haben die Kinder übernommen in ihrer Erzählung? Und wenn Sie dann nochmal in die Texte schauen, sehen Sie einen Text, der ganz anders auch, als wir erwartet haben, nicht die Perspektive der fußballspielenden Kinder, sondern der Geschädigten hinter der kaputten Fensterscheibe einnimmt. Also all das wären auch Kriterien, die wir anlegen könnten und deshalb meine Bitte und auch so ein bisschen das Motto für die folgenden Ausführungen, wenn wir Sprache bewerten, bitte über die Bewertungskriterien sich klar werden, die muss man rechtfertigen können, begründen können und im Übrigen, denke ich, ist jeder frei in seiner Meinungsbildung, die man eigentlich nur sehr begrenzt beeinflussen kann. Und dann komme ich zu meinem ersten inhaltlichen Kapitel. Eben war ja schon von Rückblick, Vergangenheit, also Gegenwart und Zukunft die Rede. Und jetzt komme ich zur Vergangenheit. Ich glaube, wahrscheinlich können sich nicht viele mehr an die damaligen Diskussionen und Entwicklungen erinnern. Daher in aller Kürze eine Erinnerung unter vier Unterpunkten, die ich wichtig finde, dass wir sie auch auseinanderhalten. Die Entwicklung der Sprachbarrierenthese, angeregt durch die Forschung von Basil Bernstein, einem britischen Erziehungswissenschaftler, in Deutschland dann bekannt geworden mit der großen Studie von Oevermann Anfang der 70er Jahre und vielen anderen mehr. Das sind die empirischen Studien, dann die Theorie der linguistischen Codes, die ich sehr, sehr kritisch beurteile und schließlich Sprachdefizite und Sprachkompensation. Gut, fangen wir mit dem ersten Punkt an. Man muss sich vielleicht noch einmal zurückversetzen in die damalige auch Bildungssituation. Das war die Zeit der sogenannten Bildungskatastrophe, ausgerufen von einem Politikwissenschaftler namens Georg Picht in der Mitte der 60er Jahre, aber etwa auch durch Ralf Dahrendorf, Bürgerrecht auf Bildung. Also dieser Punkt, wir haben zu wenig gebildete oder höher gebildete Jugendliche und die sich auf dem Gymnasium befinden, ist nur ein kleiner Teil und reproduziert sich zumeist auch wiederum aus Elternhäusern mit höherer Bildung. Das war damals schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der die bildungswissenschaftlichen und auch fachwissenschaftlichen Diskurse wirklich nachträglich und eindrücklich beeinflusst hat. Dass Kinder ich zitiere das nochmal, obwohl ich das eigentlich ungern tue, spracharmen Verhältnissen aufwachsen, so heißt es auch in der Broschüre. Und ich würde sehr darum bitten, dass man diesen Terminus vielleicht bei einer passenden Gelegenheit doch mal mindestens in Anführung setzt oder einen besseren dafür findet. Unterprivilegierte Kinder nannte man sie auch kulturell deprivierte Kinder. Das ist der Terminus aus den US-Studien. Das wurde damals alles sehr begierig übernommen, denn wir waren es ja seinerzeit gewohnt. Wir haben immer gesprochen vom Modell eines Psychological Man, also eines Menschen, auf den das alles zutrifft. In der Linguistik eben sprachen wir von der Hochsprache, die anscheinend gemeinsam ist, der gesamten Sprachgemeinschaft, so lautete der Terminus. Das ist wirklich für uns heute alles, Entschuldigung, den saloppen Ausdruck, Schnee von gestern. Also diese Einheitlichkeit, die wurde durch solche Debatten nachdrücklich erschüttert, diese Annahme der Einheitlichkeit, und man beschäftigte sich mit schichtspezifischen Sozialisationsbedingungen. Damals war das eben sehr stark auf die soziale Herkunft zugeschnitten als Faktor. Da ist heute natürlich noch sehr viel anderes hinzugekommen. Und dass ein Kind, das mit einem Sprachgebrauch aufwächst, das nicht dem Sprachgebrauch der Schule, also der Lehrkräfte, der Lehrwerke entspricht, es schwerer hat in der Schule, das ist eigentlich unmittelbar einsichtig. Aber der Fehler wurde sozusagen oder das Problem beim Kind gesehen, also individuell festgemacht, nicht etwa die Frage aufgeworfen, können wir nicht in der Lehre, Aus- und Fortbildung auf einen anderen Sprachstil achten oder auch Lehrbücher in einem anderen Sprachstil verfassen. Das blieb sozusagen unangetastet und führte letztlich auch zu einer vehementen Kritik an dem ganzen Komplex. Das Kind erwirbt, auch das ist heute, glaube ich, selbstverständlich, durch den frühkindlichen Spracherwerb, das haben wir zum Glück übernommen noch von der damaligen Debatte, seine soziale Identität. Großes Wort, wir müssen natürlich als Linguisten schauen, ja, wie soll denn das passieren? Und da hat Bernstein, auf den ich jetzt zu sprechen komme, und diesen Punkt seiner Ausführungen finde ich auch nachvollziehbar, auf die sogenannten elterlichen Kontrolltechniken hingewiesen. Also das tust du nicht, das tun wir nicht und so weiter. Und da unterscheidet er schon binär zwischen Imperativen, also lass das etwa auf der einen Seite, und positionalen Appellen, Leute wie wir tun sowas nicht oder Jungs spielen nicht mit Puppen. Auch alles Beispiele von gestern, das ist ja zum Glück zu sehen, dass es sich da auch entwickelt hat. Und auf der anderen Seite eben Beispiele, die sehr stark Personal argumentieren, das ist das untere. Bei Bernsteins Beispielen müssen wir immer bedenken, das sind konstruierte Beispiele. Die zeigen das, was sie zeigen wollen, aber so klar war die Wirklichkeit nicht. Ne, also Kinder küssen ihren Großvater, Punkt, das ist so eine Art Kinder-Generationsregel. Und jetzt genug mit dem Unsinn. Eine andere Mutter, und jetzt wird ein ganzes Netz von Sprache entfaltet. Der Großvater hat dich doch so lieb und das macht ihn auch glücklich. Und pipapo, da können Sie noch eine Subordination einbauen und noch wer weiß was. Das ist dann sozusagen die andere Form der elterlichen Kontrolle. Ich muss sagen, ganz unplausibel finde ich das nicht, aber in dieser reinen Form finden wir das natürlich nicht, sondern wir finden eigentlich in der Realität immer Mischungsformen. Noch linguistisch fragwürdiger und auch soziologisch fragwürdiger wird es dann mit der Theorie der linguistischen Codes, deshalb das nur ganz kurz. Das sollen nach Bernstein verbale Planungsstrategien sein, die im Endeffekt zu Sprachgebrauchsweisen führen. Und in der pädagogischen Rezeption, die auch viel zu schnell sich immer wieder an diesen Thesen orientierte, wurden diese benannt mit diesen binären Charakterisierungen, also der eine Code, es waren auch immer nur zwei, was auch schon ein bisschen schwierig ist, ist vorhersagbar, der andere nicht vorhersagbar. Der eine hat universalistische Bedeutung, der andere partikularistisch und kurz zusammengefasst, der eine ist restringiert, der andere elaboriert. Das zeigt diese beiden, zeigen diese beiden natürlich auch konstruierten Beispiele. Das Beispiel ist das, was wir auch in unserer Studie damals hatten. Und da sehen Sie, dass der zweite Text ist schwer verständlich, weil die Referenzen unklar sind. Wer ist sie, wer ist er? Das wird nicht klar ausgedrückt. Und das nehmen Sie bitte nur als konstruierte Beispiele, daher nochmal weiter. Man kann das so kritisieren, dass der restringierte Code sozusagen eine reine Mängelliste war, einfacher Satzbau, begrenzter Wortschatz, und der elaborierte Code sozusagen das positive Gegenbeispiel, das sehr stark der Standardsprache angenähert war. So, da sehen Sie einige dieser Thesen, die wurden sozusagen mit fast in die Schulbücher übernommen. Und wir haben Generationen von Studierenden gehabt, die mit dieser Mängelliste in die Seminare kamen. Und wir hatten viel Mühe zu sagen, also so ganz müsst ihr das nicht immer glauben, was da steht. Hier sind noch ein paar Beispiele. So, das kürze ich jetzt mal ab. Wie gesagt, es ist linguistisch fragwürdig, es ist soziologisch fragwürdig, weil die Kategorien Unterschicht und Mittelschicht, die bei Bernstein durch die Schulformen in seiner Studie abgeleitet wurden und gar nicht so unbedingt vielleicht auch übertragbar waren auf die deutschen Verhältnisse und heute sicherlich nicht so leicht. Der Zusammenhang von Sprache und Denken, all das ist so vereinfacht und so schwarz-weiß gemalt, dass ich also diesen Punkt als den fragwürdigsten gerne zurückweisen möchte und gleich zum letzten Unterpunkt, zu diesem Gliederungspunkt komme, nämlich im Grunde haben wir hier das Modell der Sprachdefizite. Ja, dass also dieser Bereich, das Defizit sollte kompensiert werden, im Grunde war das aber eine Angleichung an die Norm der Mittelschicht, vereinfacht ausgedrückt. Wir haben damals dann die sogenannte Differenzkonzeption gegenüber der Defizitkonzeption entwickelt. dass es immer auch einen Teilbereich gibt, auch von den damals untersuchten Kindern aus der Unterschicht, der sozusagen nur linguistisch so nicht ins Auge fällt. Was ist geblieben? Mindestens diese beiden Punkte, denke ich, wie ich eben schon sagte, Bedeutung frühkindlicher Förderung und der Einbezug der sozialen Umwelt. Denn man kann nicht in der Schule oder in einem Förderprogramm, wie etwa auch im amerikanischen Head Start-Programm, gegen die Umwelt, gegen die Eltern arbeiten. Und das ist sehr schön in einem, ich habe ein paar Beispiele eingebaut, in einem Sprachbuch schon in den 70er Jahren an diesem Comic klargemacht worden. Ich hoffe, Sie können es lesen, dann muss ich es auch nicht vorlesen. Also der Junge sollte den Ausdruck Maloche durch Arbeit und kaputt durch erschöpft oder müde ersetzen. Also er hat was gelernt. Jetzt der Vater, das heißt aber nicht so und so, sondern das heißt genau so, wie ich es sage, denn wenn ich Maloche sage, weiß ich, was das heißt. Das Beispiel fand ich damals schon sehr, sehr schön, denn das zeigt, dass eben in den Wörtern soziale Erfahrungen eingebunden sind, die ausgeblendet werden, wenn man sagt, und das war in manchen Programmen der Fall, also diese Sprache legst du jetzt mal ab wie ein altes Kleid, zieh ein neues an und sage bitte Arbeit und müde oder erschöpft. So einfach ist es eben alles nicht. Ja, ich komme zu einem Zwischenfazit. Vielleicht zu den letzten zwei Zeilen noch. Der bildungspolitische Wandel und die fachlichen Weiterentwicklungen trugen zu einem Erliegen der Debatte bei. Das nur ganz kurz nochmal erläutert. Also der Wandel, wir reden heute, eigentlich haben wir alles Recht der Welt nochmal von Bild oder immer wieder von Bildungskatastrophe zu reden, die ja auch von Zeit zu Zeit immer wieder neu ausgerufen wird. Dazu hat aber der sogenannte PISA-Schock im Jahr 2000 doch viel beigetragen, dass Deutschland im internationalen Schulleistungsvergleich bescheinigt werden musste. Also ihr steht durchaus nicht an der Spitze, sondern eher in der unteren Hälfte des internationalen Vergleichs. Wenn man heute in die bildungspolitischen Debatten schaut, das werden Sie vielleicht noch besser als ich können, herrschen Debatten um Diversität, das ist ein ganz interessanter Ausdruck auch für die sprachliche Heterogenität, und Inklusion vor. Der Punkt soziale Herkunft und Benachteiligung, das ist irgendwie überdeckt, überlagert worden durch natürlich in der Hauptsache die Migrationsdebatten und die Folgen von Migration. Zur fachlichen Weiterentwicklung gleich noch ein bisschen mehr. Und das Letzte bleibt uns als weitere Aufgabe, das, was wir Spracheinstellungen nennen, Language Attitudes oder eben auch Sprachbewertungen mit Stigmatisierungsfolgen, das bleibt ein soziolinguistisches Querschnittsthema auch für die Zukunft. Das wird zwar immer wieder mit angesprochen, aber nicht wirklich gelöst. Das ist der Band, den wir zu unserer großen Jugendsprachstudie veröffentlicht haben. Und da ist einfach wichtig, erstens mal können wir heute nicht mehr so klar und sicher auf die soziale Herkunft der Schülerinnen und Schüler rückschließen. Das ist positiv, das wissen wir alle, warum. Aber für die Forschung ist es etwas schwierig. Und wir haben uns in unserer Studie, die über 1200 Jugendliche betraf, in 9 verschiedenen Bundesländern, mit den Schulformen beschäftigt, also Gymnasiasten versus Hauptschüler, wobei Hauptschüler durchaus natürlich nicht immer Unterschichtkinder sind, aber andere Indikatoren sind heute schwer zu finden. Eine große sprachliche Heterogenität, aber kein Defizit. Also die Hauptschüler gebrauchen wie die Gymnasiasten Anglizismen. Sie können mit Sprache spielen, Anspielungen machen, und zwar über alle Altersstufen hinweg. Also weitere Befunde lieber nicht, sonst wird mir das zu lang. Hier ist nochmal ein Zwischenfazit. Wir haben diese soziolinguistischen Variablen untersucht, Geschlecht, Alter, Schulform und Deutsch als Mutter- und Zweitsprache. Und da gibt es einige qualitative Unterschiede, aber keine quantitativen. Schon gar nicht im Sinne eines Defizits. Das muss ich jetzt mal so stehen lassen, komme aber jetzt zu einem hochinteressanten Punkt, der auch aktuell in der Debatte steht, nämlich Bildungssprache Deutsch. Es wird von vielen, nicht von vielen, aber doch von einigen Kollegen, vor allen Dingen aus der Sprachpädagogik, also etwa Ingrid Gogolin aus Hamburg, gefordert, Deutsch als Bildungssprache in der Schule zu vermitteln. Das finde ich auch zunächst mal gar nicht problematisch, denn die Bildungssprache wird gekennzeichnet, das muss ich vielleicht kurz erläutern, durch einen hohen Grad von konzeptioneller Schriftlichkeit. Was ist das? Wir unterscheiden heute nicht mehr nur mündlich und schriftlich, sondern materialiter, mündlich und schriftlich, ja, und konzeptionell mündlich und schriftlich. Also das, was ich Ihnen vortrage, ist nicht so ganz aus der hohlen Hand, das wäre auch vielleicht ein bisschen unverschämt. Natürlich habe ich mir das zu Hause mal aufgeschrieben und das ist also sozusagen schon konzeptionell schriftlich, aber so wie ich es vortrage, wahrscheinlich doch eher dann wirklich materialiter mündlich. Und ein Fachwortschatz. Und Bildungssprache ist natürlich sowohl Produkt als auch Mittel höherer Schulbildung. Und ich, bei mir kommt nur der Gedanke, dass die Bildungssprache vielleicht eine Neuauflage des elaborierten Codes sein könnte. Damit möchte ich mich nicht generell gegen die Bildung, gegen eine Bildungssprache wenden, sondern als eine wichtige Varietät unter anderen. Und das ist schon, glaube ich, ein großer Unterschied. Also nach meinem Kollegen Feilke, der hat das mal versucht, funktional, das finde ich ganz gut zu formulieren, wir benötigen komplexe Sätze und Phrasen, um Aussagen zu explizieren. Wir benötigen, ich gehe das jetzt nicht alles durch, aber der hat sozusagen mit der Formulierung, um etwas zu erreichen, diese funktionale Ebene von Bildungssprache verdeutlicht. Konjunktive, modale Konstruktionen, also mit Einstellungsäußerungen, um Aussagen diskutieren zu können. Textsortenkonventionen, das ist vielleicht noch wichtig, also eine Erzählung hat bestimmte Merkmale, die wir eigentlich auch kennen und erwarten und die sich aufbauen im Laufe der sprachlichen Sozialisation. Ja, nochmal die Frage, ist das nun Ende der Debatte? Sprachbarrieren, hat sich das als Sackgasse erwiesen? Ich denke durchaus nicht, denn das Problem der sozialen Ungleichheit bleibt ja bestehen. Und die neuesten Befunde zur differenzierten Schulbildung in Deutschland, das ging vor kurzem noch durch die Presse, in der Süddeutschen betitelt mit das Land der großen Unterschiede. Also es gibt immer noch diese Unterschiede, dass nur 7% der Gymnasiasten aus Elternhäusern mit Hauptschulabschluss stammen, gegenüber 65% mit Abitur oder Fachhochschulreife. Also da hat sich, wenn ich mich noch an die Zahlen von früher erinnere, nicht so viel geändert. Und es bleibt sozusagen, tut mir leid, dass ich Ihnen auch keine parate Lösung bieten kann, aber die Frage nach, wie wir heute dann vielleicht sagen würden, sprachlicher Diversität und Chancengleichheit oder Ungleichheit, bleibt eine weitere Herausforderung im Grunde für uns alle für die Zukunft. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus